Wissen Sie, es kommt im Glauben auf gar nichts anderes drauf an, als dass Sie sich öffnen für das Kommen Jesu. Und er bringt all das mit, was in unserem Leben an Veränderungen nötig wird. Das geschieht durch ihn. Sie brauchen sich nur vertrauensvoll einfach ihm öffnen und ihn einziehen lassen. Und dann sind sie bewahrt und behütet. Dann sind sie unter seinem Schutz. Und dann ist das Böse ausgelöscht durch seine Vergebung. Wir haben heute einen Predigtext aus 4. Mose 24, Vers 17. Ich hoffe, dass Sie eine dieser Bibeln gegriffen haben und mitlesen können, besonders wenn wir auch Worte einmal der Predigt zugrunde legen wollen, die sonst nicht in unseren Predigtexten behandelt werden. Eine Adventsverheißung aus dem Alten Testament, 4. Mose 24, Vers 17. Ich fange in der zweiten Hälfte von Vers 15 schon an, die Einleitung dieses Wortes. Es sagt Bileam, der Sohn Beors. Es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind. Es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn. Dieses ihn steht ganz unbestimmt da, so wie er es nur viele Jahrhunderte vorher sehen kann. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Herr, mach uns deine Adventsversprechungen groß. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Adventstage und die Weihnachtstage müssen als Festtage richtig gestaltet werden. Ich weiß, wie viel Mühe Sie darauf verwenden und manche meinen, das sei vielleicht doch nicht ganz so wichtig. Nein, nein, nicht weil wir Rummel machen wollen, sondern weil das zu den großen Eindrücken gehört, dass unser Herr auch in Festen zu uns reden will. Viel, viel Mühe ist nötig, viel muss besorgt werden, manche Gänge sind noch zu erledigen und bei Ihnen sitzt das sicher auch schon so wie eine Last. Diesmal ist es besonders knapp vom 4. Advent bis zum Heiligen Abend und dann drängt alles zusammen. Darum möchte ich Ihnen heute das Wichtigste sagen. Das größte Fest kann man gar nicht machen. Dieses Fest wird uns gemacht. Wir können gar nichts dazu tun, wir können es gar nicht bereiten. Es wird für uns bereitet. Man kann nur aufhorchen, man kann nur hinschauen. Und dann können wir staunen, was da geschieht. Und das wäre nur schlimm, wenn in der Fülle unserer Vorbereitungen wir dafür keine Zeit mehr hätten. Hinzuschauen, hinzuhorchen auf das, was uns da bereitet wird. Da bin ich froh, dass ich Ihnen das heute zeigen kann an einem Wort aus dem Alten Testament. Vielleicht haben Sie auch ein Vorurteil, dass gerade etwa das 4. Buch Mose ein doch recht trockenes Buch sei, mit vielen Gesetzesvorschriften und dass man ja gemeinhin in seiner Bibellese überschlägt. Und da finden wir diesen Abschnitt. Es spielt in einer Zeit schwerer kriegerischer Auseinandersetzung. Das Volk Israel war aus Ägypten gezogen und hat sich 42 Jahre durch die Wüste gequält, durch diese brutale Hitze, durch diese endlose Weite der Steinwüste. Durstig, hungernd. Die Eltern haben das Schreien der Kinder in ihren Ohren und sie können doch nicht viel tun. Doch eine Geschichte der wunderbaren Durchhilfen Gottes. Und nun steht Israel an der Grenze zum verheißenen Land und will einziehen ins gelobte Land. Aber der Weg ist versperrt durch Königreiche, die dem Volk Israel keinen Durchzug gestatten. Da ist das Königreich der Moabiter. Das kennen Sie später durch die Ruth, Naemi, Moabiterreich, mit einem König Balak. Und er weiß, dieses Volk Israel trägt mit sich einen Segen Gottes. Das spürt er als Heide. Und er überlegt sich, wie er das Volk Israel stoppen kann, damit es nicht durch sein Land durchzieht. Und er bestellt einen gottesfürchtigen Mann, den Biliam, einen Beter, einen Mann, der sich öffnet für die Stimme Gottes. Und er verlangt von diesem Biliam, geh du hin und fluche Israel. Das erkennt der Heide, wenn Israel geflucht wird. Wenn nicht mehr der Segen Gottes über ihm steht, dann sind sie wehrlos, dann sind sie schwach, dann werden sie in der Wüste zugrunde gehen, dann wird die Bedrohung meines Landes vorüber sein. Und der Biliam will mitmachen. Wahrscheinlich wurde auch noch tüchtig bezahlt von dem König Balak. Und dann ging er hin und will fluchen. Und Sie wissen doch, wie die Geschichte ausging. Gott wehrt diesem Biliam zum Fluchen. Und er sagt, nein, tu es nicht. Und der Biliam, der war ein bisschen stur. Das gibt es ja auch bei gläubigen Menschen, dass man sich verrannt hat in seinen Weg. Und Gott muss manchmal ganz hart ansetzen. Wissen Sie, wie es Gott da gemacht hat? Dass sein Reittier, die Eselin, ihn in einem engen Hohlweg an die Wand gequetscht hat, bis er seinen Fuß eingeklemmt hat. Dann hat die Eselin verschlagen, hat gesagt, blöder Esel, nicht klemmst du meinen Fuß ein. Bis plötzlich die Eselin redet und sagt, was schlägst du mich? Weißt du nicht, dass Gott dir den Weg versperrt? Du bist auf einem falschen Weg. Und nur dadurch kommt Biliam zur Klarheit und weiß, ich darf nur tun, was mir der Herr heißt. Und dann steht er hin und spricht dreimal über Israel, das sich unten in der Wüste gelagert hat. Er steht oben auf den Bergen Moabs. Ein großes Segenswort. Und nach dem dritten Mal, dreimal hat es Balak nochmal probiert, den Biliam umzustimmen. Da schlägt der König Balak, er grimmt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, ja zu was habe ich dich denn herbestellt? Du kannst doch nicht hier oben stehen und das Volk Israel segnen. Ich habe dich doch zum Fluchen bestellt. Und dann sagt Biliam, wenn du mir ganze Häuser voll Gold geben würdest, ich kann nur reden, was der Herr mir aufträgt. Und ich sehe über diesem Volk schon, und jetzt kommt die Adventsweisung, ich sehe den aufgehenden Stern, ich sehe den Kometen, und dann soll ich fluchen, was denkst du denn? Da ist doch alles verwandelt. Jetzt wollte ich, dass Sie genauso wie Biliam sagen müssen, seitdem ich dieses Leuchten dieses Sternes gesehen habe, ist auch mein Leben völlig anders. Eigentlich wollte ich auch fluchen. Eigentlich wollte ich schimpfen und bruddeln in diesen Tagen, aber jetzt bin ich voll Freude und ich bin ein Adventsbote Jesu. Und wenn mir einer Häuser voll Gold und Silber geben würde, was soll mich's noch beeindrucken? Ich will weiterreden von dem Großen, das da kommt. Paulus sagt einmal, eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Da fragt man sich als Mann des 20. Jahrhunderts, was ist denn die Lindigkeit? Ich meine, das ist Lindigkeit. Da, wo man schimpfen und pruddeln wollte, man plötzlich segnen muss. Ich wollte, dass Sie so in diesen Adventstagen drinstehen, nicht auch als überarbeitete Mütter und abgeschaffte Väter und im Berufsleben Menschen, die an Stress kaputt gehen, sondern als jemand, der den Stern aufgehen sieht und der segnen muss, dass die Menschen um Sie her es spüren und erfahren, hier ist einer, der weiß, dass hier die große Freude angebrochen ist. Dieses Bild von dem aufgehenden Kometen oder dem aufgehenden Stern, das Biliam hier beschreibt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Das ist ganz am Ende der Bibel noch einmal aufgenommen. Das letzte Kapitel der Bibel in der Offenbarung 22, wo Jesus sagt, ich bin der helle Morgenstern. Das ist der Grund, dass wir in diesen Tagen Lindigkeit ausstrahlen wollen, mitten in dieser hektischen und bewegten Zeit. Und nun will ich das Ihnen in 5 Deutungen entfalten, was das mit dem Stern ist. Wollen wir mal probieren, ob Sie auch 5 Dinge behalten können. Das erste, was ich Ihnen zeigen will, ist der Stern, der in der Nacht leuchtet. Der Stern, der in der Nacht leuchtet, das ist eine Deutung dieses großen Bildes. Man steht draußen in der Nacht Nacht ist immer etwas Unheimliches. Nacht hat etwas Grauenvolles an sich. Aber ich muss sagen, ich bin schon oft stehen geblieben, wenn man den gestirnten Himmel über sich hat und plötzlich war man eingefangen von der Größe und Schönheit der weiten Welt. Diese Sterne am Himmel können das Grauen der Nacht verdecken, überstrahlen. Ein kleines Licht in der Nacht ist ein ganz großes Wunder. So grauenvoll die Nacht war, so heimelig, so gemütlich ist das eine Licht, das leuchtet. Das empfinden wir jetzt ja auch in diesen Adventstagen, wenn wir am dunklen Abend uns an den Tisch setzen und eine Kerze anzünden und dann dieses eine schwache Lichterkerzenflamme inmitten der dunklen Nacht. Das will uns Biliam zeigen. Das Kommen Jesu ist wie das Leuchten in der Nacht, das Strahlen eines großen Lichtes. Und jetzt wollen Sie eine Deutung haben, was das bedeutet. Dass Menschen in ihrer Traurigkeit, trauernde Menschen vor der Macht des Todes, das Licht leuchten sehen, weil Jesus Worte ewigen Lebens spricht, von der Auferstehung und vom besiegten Tod. Es ist gut so, dass in unserem Leben oft auch aus unserem Gewissen heraus das Grauen spricht und wir spüren die vielen Dinge, die in unserem Leben von uns verkehrt angepackt wurden. Und dann leuchtet plötzlich dieses Licht in der dunklen Nacht, wo man angefochten ist und immer wieder denkt, das ist doch alles falsch, was gewesen ist. Und dann leuchtet das Licht, das Jesus ihnen zuspricht. Mein Blut macht dich frei von aller Schuld. Das Licht, das leuchtet in der Dunkelheit. Und plötzlich ist die Dunkelheit gar nicht mehr da, sondern das Licht wird immer größer, immer wunderbarer. In der Angst vor der Zukunft, wo man nicht weiß, was kommt, wie geht das weiter, diese dunkle Sache, vor der ich stehe? Wie viele Menschen sitzen unter uns, die unter der Krankheit leiden? Diese Fessel der Not. Und dann ist es nur das eine Licht, das Jesus leuchten lässt. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Er geht mit durch die Nacht. Und dann wird es plötzlich ganz hell vor uns, ganz hell. Sie kennen doch diese Geschichte, wie dieses Lied entstanden ist, wie schön leuchtet der Morgenstern, das Lied von Philipp Nicolai, das zu den größten Chorälen unseres Gesangbuchs gehört. In jener Nacht, als draußen auf den Straßen keine Ruhe einkehrte, weil man immer wieder diese Karren hörte, die die Pestleichen hinausfuhren. Und das große Sterben umging. Da hat Philipp Nicolai sich hingesetzt in Unna, dieses Lied geschrieben. Wie schön leucht uns der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn uns herrlich aufgegangen. Sie sehen dieses Leuchten des Sternes erst richtig, wenn Sie jetzt Ihre Traurigkeit, Ihre Dunkelheit, Ihre Depression, Ihre Verzweiflung nehmen und sagen, mich meinst du ja, in meiner Dunkelheit willst du leuchten, lass dein Wort jetzt helle scheinen, auch bei mir. Und da werden uns in diesen Adventstagen die Worte der Propheten so groß: Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Sehen Sie dieses Licht? Biliam hat's gesehen, damals schon Jahrhunderte vorher. Und nun darf das bei Ihnen geschehen, dass Jesus mitten in der Dunkelheit Ihres Lebens sein Licht leuchten lässt. Er hat Sie lieb und er kommt Ihnen ganz nahe und er redet zu Ihnen durch sein Wort. Das Zweite, dieser aufgehende Komet ist eine Orientierung für Verirrte. Wie einst die Pioniere im Westen Amerikas oder die Entdecker durch Afrika reisten, da konnten sie sich nur orientieren an den Gestirnen über sich. Und sie kannten sich ganz genau aus und sie wussten, wo der Polarstern steht. Und dann haben sie genau sich orientiert an ihren Sternbildern und dann wussten sie, wo ihre Richtung weitergeht. das ist gar nicht überraschend, dass in unserem Leben auch manchmal die Orientierung ganz schwer ist. Was soll man denn tun? Ich habe auch Sorge, dass viele Christen sich heute einfach an Menschen anlehnen. Das Schlimmste ist ja, wenn man einfach mit der Zeitmeinung geht und sich einfach so benimmt wie die anderen Leute auch und sagt, das mache ich so, wie es alle Menschen tun. Das ist nicht richtig. Aber schlimm ist es auch, wenn sie einen frommen Menschen kopieren. Das ist noch gar nicht wahr, ob das für sie auch die richtige Wegweisung ihres Lebens ist. Da bin ich froh an diesem wunderbaren Adventsbilder. Aufgehende Stern, eine Orientierung für Verirrte. Wenn Sie in Ihren Lebensentscheidungen immer wieder zurückfragen können, wo ist der Stern, wo ist Jesus Christus mir zur Orientierung und was bedeutet das für mich, fällen Sie bitte auch keine ganz alltägliche Entscheidung, ohne sie nicht immer wieder zurückzuführen auf Ihre Grundorientierung von Jesus Christus her. Dass Sie Ihre Berufsentscheidungen, Ihre Lebensentscheidungen von dort her fällen. Was ist in meinem Leben wichtig? Und das ist dann wunderbar, wenn ein Wanderer durch die Nacht ein bisschen mutlos war, es war Nebel um ihn und plötzlich reißt der Nebel auf und er sieht den Himmel über sich und er sieht die Sterne und er kann sich wieder orientieren, er weiß, da geht mein Weg lang. Einer, der draußen in einem Seesturm mit seinem Schiff unterwegs war, und dann auf einmal wieder die Sterne sieht und sich orientieren kann, seinen Sextanten ausrichtet. Wenn Sie so in Ihren Lebensentscheidungen sagen können, ich bin so ruhig, auch durch dieses bewegte 20. Jahrhundert hindurch, führt mich mein Herr. Dieser Stern leuchtet und ich habe Orientierung, ich habe sein Wort und seine Gebote und seine Weisungen und die erhellen mir meinen Weg wie ein Licht vor mir in der dunklen Nacht, dass ich meinen Weg sehen kann und nicht strauchle. In der Bibel wird auch das Wort Stern von daher gebraucht als ein Chiffrename, als einen solchen Gleichnisname für Lehrer. Heute ist auch unter Christen dies eine gewisse Gefahr, dass man das Lehramt nicht mehr ernst nimmt. Es wird immer stärker betont, das Gefühl. Und man sagt, ich spüre das in meinem Glaubensleben. Das ist schön, wenn Sie in Ihrem Glauben etwas spüren und empfinden. Wir sind ja alle etwas unterentwickelt durch die zurückliegenden Jahrzehnte, wo das Gefühl fast ausgeblendet war aus unserem Glaubensleben. Aber jetzt kommt eine Überfülle von Gefühl, fast eine enthusiastische, schwärmerische Welle des Gefühls. Und da ist so wichtig, dass Sie Lehre haben, ganz nüchterne Überlegung. Aus der Bibel heraus, dass Sie sagen können, das ist richtig, das ist der Weg, den der Herr mich weist, das ist heute richtig für das Zusammenleben von Menschen in der Ehe, das ist heute wichtig für die Aufgaben in der Nächstenliebe. Von dort her habe ich aus der Bibel Orientierung. Die Lehrer werden als Sterne bezeichnet in der Bibel, in Daniel 8 und an anderen Stellen als ein Bild, wie man von dort her sich Orientierung holen kann in der verirrten Welt. Oder im 1. Petrusbrief wird das Bild auch noch einmal aufgegriffen und dort wird gesagt, dass jedes Wort Gottes uns wie so ein Morgenstern werden kann, bis der helle Schein aufgehe in unseren Herzen. Dass man da in der dunklen Nacht und in der Ratlosigkeit und in allem Fragen Orientierung bekommt. Das ist ganz gewiss, dass Sie aus der Bibel heraus Klarheit bekommen. Klarheit durch diesen Stern, der leuchtet. Orientierung gibt in der dunklen Nacht. Dann kommt drittens ein Markenzeichen. Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich auch dieses Bild noch ein wenig ausdeute. Wie kann man das in Stuttgart anders als den guten Stern auf allen Straßen? Da hat Biliam sicher noch nicht dran gedacht, aber ich darf es doch wenigstens tun, wenn hier Biliam den aufgehenden Stern noch einmal sieht, der ihn ganz verwandelt. Und dann wird mir Biliam ganz groß. Da steht dieser König Balak da und sagt, bist du denn verrückt? Du musst doch fluchen. Und dann sagt der Biliam, egal was du bezahlst, Häuser voll Silber und Gold, ich will es nicht mehr haben. Wie kann ein Mensch überhaupt so frei werden, dass er sagt, mich interessieren die Schätze dieser Welt gar nicht mehr? Das wünsche ich bei Ihnen, dass Ihr Glaube nicht nur ein Muss ist, sondern dass Sie aus freudigem Bejahen sagen können, ich gehe den Weg des Glaubens. Und das ist mir gar kein Verzicht oder die Gebote, das wird mir gar nicht schwer. Oder den Willen Gottes zu erfüllen, das ist gar kein Opfer. Ich tue das doch gerne. Da sieht Bileam den guten Stern auf allen Straßen und weiß, dieser Stern geht mir voraus. Und er sieht den Wüstenzug des Volkes Israel und sagt, das sind die eigentlich Reichen. Und der Balak, der König von Moab, ist der ärmste Tropf, den man nur bemitleiden kann, inmitten seinen Geldhäufen, da er da sitzt. Aber er hat nicht diesen Stern, der vorangeht. Es mag sein, dass die Führungen der Gläubigen durch diese Welt einem Wüstenzug ähneln, aber dieser Stern geht voraus und leitet und leuchtet. Und darum sind es Segenswege. Und wir brauchen dann gar nie die Gemeinde Gottes zu bemitleiden. Wir brauchen auch nicht so machen, als ob es immer Wege der Herrlichkeit wären und des Sonnenscheins. Sind oft Wege durch die Nacht, die uns daher führt. Aber sein Stern geht voran und leuchtet und strahlt. Der gute Stern auf allen Straßen, dass sie sagen können, ich ziehe meine Straße fröhlich, er geht mit mir. Ich bin behütet und bewahrt durch ihn. Sie haben es vorhin gemerkt, wie dieser Vers mir so gefällt, wie er seines Himmels güldene Decke über uns spannt und seine Engel uns zur Seite stellt. Und dann gehen sie von hier, von diesem kleinen Kirchlein wieder hinweg und sind fröhlich, weil sie wissen, der Stern geht mir voran, der Stern geht mit mir. In seinem Namen gehen wir. Viertens, dieser Stern bedeutet einen großen Einfluss. Keine Sorge, ich bin nicht der Meinung, dass die Sternbilder für unser Leben einen Einfluss haben. Ich bin bestimmt nicht astrologisch verseucht oder gar horoskopsüchtig. Das ist ein Aberglaube, dem wir Christen nicht anhängen, als ob die Sternbilder einen Einfluss hätten auf unser Leben. Ganz gewiss nicht. Das ist für uns so uninteressant wie alles Mögliche, was geredet werden kann. Aber es gibt Sternbilder, die das Zeichen darstellen des Frühjahrs, des Herbstes. Der Sternenhimmel verändert sich. Und für uns ist dieser aufgehende Stern, den Bileam dort am Himmel sieht, ein Zeichen für dieses Neue, was jetzt angebrochen ist in Jesus. Er sagt, das Zepter wird aufgehen. Mit diesem Stern, mit diesem Kometen, der im Himmel erscheint, ist eine neue Herrschaft verbunden. Das ist was ganz anderes, als was sonst behauptet wird über die Sterne. Es will uns daran erinnern, dass Jesus Christus einen wichtigen Einfluss ausüben will auf unser Leben. Nun macht er das nicht einfach, gleichsam zwangsweise, sondern das ist ein Aufruf an uns. Dieses Fest wird bereitet. Er will jetzt in unserem Leben herrschen. Und wieder kommt das gleiche Wort, das wir schon im letzten Sonntag hatten, das Wort vom Zepter und von der Herrschaft. So schlicht und armselig auch heute das Evangelium verkündigt wird, so mächtig ist doch der König, der in ihrem Leben heute Einzug halten will. Er ist so stark, dass er die ganzen Bastionen der Finsternis niederreißen kann. Er ist gekommen, die Werke der Finsternis zu zerstören. Er kann Menschen frei machen, die an Süchte gebunden sind. Er kann sie frei machen von bösen Gedanken. Er kann sie frei machen von der Bitterkeit. Er kann diesen Hass auslöschen und kann in diesen Tagen unser ganzes Leben verwandeln, weil er die Herrschaft mitbringt. Und weil dieser Stern, den Bileam sieht, die Herrschaft mit sich bringt. Es ist nicht nur eine Herrschaft über uns, sondern gleichsam die Weltherrschaft. Wir sehen ihn schon als den großen König der ganzen Welt, den Wiederkommenden am Ende der Tage. Und das macht uns dann so mutig und zuversichtlich und so fröhlich. Der große, starke Herr will bei uns einkehren. Und noch das Fünfte, jetzt weiß ich doch nicht, ob Sie alle fünf behalten können, der Stern in der dunklen Nacht, die Orientierung für Verirrte, das Markenzeichen, der große Einfluss, und das Ende aller weltlichen Größe. In meinem Bibellesen habe ich es bisher auch immer so gehalten, dass ich dann diese harten Worte ein wenig überlesen habe, wenn es da heißt, er wird die Er wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Ach, das ist doch alttestamentlich, habe ich bisher immer gedacht und habe schnell weitergelesen, bis ich zu den schönen Trostworten wieder kam. Und ich habe auch ein Stück Versuchung gehabt, Ihnen jetzt nur die erste Hälfte, die schöne Hälfte auszulegen. Aber wenn man es genau ansieht, das ist ganz wichtig zu hören. Stimmt das wirklich, dass Jesus die Schädel zertrümmert und die Scheitel zerschmettert? Was ist denn da los? Das heißt doch nur, dass vor dem Kommen Jesu, dem kleinen Kind von Bethlehem, ein Herodes der Große daneben zugrunde geht. Er verfällt dem grässlichen Kindermord. Die Großen der Weltgeschichte werden über dem Kommen Jesu zu Gerichteten. Sie richten sich selber. Jesus nimmt kein Schwert in die Hand. Und die stolzen Leute, die dastehen um ihn herum, bis hin zu den Frommen, die sich einbilden, sie könnten ohne Jesus ihr Leben meistern. Sie werden zu lächerlichen Randfiguren, die an Jesus scheitern. Und wie sie ihn dem Tod überantworten, ist er, der aus dem Grabe aufersteht. Das erinnert uns daran, dass man an Jesus Christus auch zerscheitern kann. Es ist gar nicht so, dass man in diesen Adventstagen nur die frohe Botschaft verkündigt, komm, er will bei dir einkehren, sondern auch, du kannst an ihm zugrunde gehen, du kannst an ihm verzweifeln. Wenn ich diese Botschaft nicht annehme, wo ich sie nicht haben will, wo ich ihn nicht in meinem Herzen aufnehmen will, da leuchtet hell der Stern am Himmel, der Morgenstern eines neuen Tages, und die Werke der Nacht liegen weit zurück. Über einer Welt, die sich so wichtig nimmt, ist schon das Todesurteil gesprochen. Die Söhne Seths, das sind alle Menschen der Nachkommenschaft Noahs, zu denen wir auch gehören. Sie werden alle vergehen. Und nur der Morgenstern wird bleiben und die, die ihm gehören und die in seinem Lichte stehen. Amen.